gerade jetzt, wo wir uns im Heiligen Jahr auch befinden, mit dem Motto Pilger der Hoffnung, wir dürfen wirklich diese Hoffnung weiterschenken. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig bei unseren Tagesgästen hier, ihnen immer wieder nicht falsche Hoffnungen zu machen, aber einfach zu schauen, was kann heute Hoffnung sein?
Rund um alle Heiligen und aller Seelen rücken Fragen von Leben und Tod, von Trauer, Abschied und Hoffnung besonders in den Mittelpunkt. Und genau um diese Themen und noch viel mehr geht es heute im Gespräch mit Schwester Edith Mittendorfer. Sie ist 40 Jahre alt, Borromäerin, diplomierte Krankenschwester und arbeitet im Tageshospiz Aumannplatz in Wien. Dort begleitet sie Menschen am Ende ihres Lebens und deren Angehörige. Mit viel Herz, Professionalität und aus der Kraft ihres Glaubens. Ein Gespräch über Berufung, Palliative Care, über das Geschenk der Begleitung und darüber, wie man mitten im Schmerz auch Hoffnung geben und finden kann. Mein Name ist Renate Magerl und ich nehme euch nun mit ins Tageshospiz Aumannplatz.
Orden und Ehe. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Liebe Schwester Edith, danke, dass du dir für den Podcast heute Zeit nimmst und dass wir das Gespräch auch direkt hier an deinem Wirkungsort im Tageshospiz am Aumannplatz aufnehmen können. Zu Beginn möchte ich dich als Person, also die Schwester Edith Mittendorfer, näher kennenlernen. Du bist Ordensfrau der Barmherzigen Schwester vom heiligen Karl Borromäus oder kurz gesagt Ordensfrau der Borromäerinnen. Was hat dich in diesen Orden geführt? Was hat dein Herz dafür geöffnet?
Ja, ich bin eine gebürtige Oberösterreicherin und unsere Gemeinschaft, wir haben in Oberösterreich einige Filialen auch gehabt und davon auch einen Kindergarten, der ganz in der Nähe meiner Heimat war. Und ich habe dort immer wieder auch Kontakt gehabt mit den Schwestern. Und so haben sie mich dann irgendwann einmal eingeladen, nach Wien zu kommen, um halt einfach das Mutterhaus einmal anzuschauen. So ganz unverbindlich, so da war ich so 14, glaube ich. Und ich war da eben mit, das war um Ostern herum. Ich habe mir damals gedacht, na, also da ist nicht mein Platz. Also damals war ich mir sehr sicher, dass ich nie da sein werde. Und wobei eben auch Glaube und Religion in unserer Familie eine Selbstverständlichkeit waren. Also bei uns wurde gebetet gemeinsam, Sonntagsmesse, Wochentagsmesse, Anbetung, das war eigentlich, wir waren alle sehr aktiv in der Pfarre auch mit dabei. Aber ich hätte mir nicht gedacht, dass ich in einen Orden eintreten werde, zumindest mit diesem Alter. Und es ging aber dann eigentlich relativ schnell, weil so mit 15 waren dann schon einmal so die ersten Gedanken, na, wäre das was? Und dann habe ich aber gewusst, also wenn, dann dort nicht, also in einer anderen Ordensgemeinschaft, dort wollte ich nicht hin. Und ich habe gesagt, lieber Gott, wenn es wirklich sein soll, dann einfach dort, wo ich meine Fröhlichkeit auch leben kann. Und so bin ich dann den Sommer drauf, also das war dann 2001, habe ich dann das erste Mal hier im St. Carolusheim im Sommer gearbeitet. Da war ich 6 Wochen da, habe ich für Realjob gemacht und wir waren da einfach eine Gruppe von Jugendlichen und wir haben auch viel Zeit miteinander verbracht und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ich bin auch in dieser Zeit freiwillig jeden Tag um 6 Uhr in die Heilige Messe gegangen in der Früh und das hat mich schon sehr geprägt und da war dann eigentlich schon irgendwie so der Wunsch, ich möchte meinen Glauben zum Beruf machen. Das war mal so der erste Gedanke. Dass ich Krankenschwester werde, das habe ich schon länger gewusst. Das habe ich als Kind schon gewusst. Aber da habe ich mir gedacht, ich würde gern meinen Glauben zum Beruf machen. Und dann bin ich mit den Schwestern in Kontakt geblieben. Und ein Jahr später habe ich dann eigentlich die Entscheidung getroffen, wie ich dann die Fachschule beendet habe, dass ich eigentlich in die Gemeinschaft eintreten will und die Krankenpflegeschule auch schon in Wien besuchen will und nicht in Oberösterreich, wie ich es zuerst geplant hatte. Und nachdem bei uns sozusagen der Beginn der Kandidatur als Eintrittstag gilt, bin ich mit jungen 17 Jahren eben in die Gemeinschaft eingetreten.
Also wie du gesagt hast, mit 14 hast du sozusagen den ersten Berührungspunkt mit der Ordensgemeinschaft gehabt und mit 17 bist du eingetreten. Das ist ja wirklich sehr jung, diese Entscheidung mit diesen jungen Jahren zu treffen. Also wenn ich da auch an manche Jugendlichen denke, die sind da sicher nicht so entscheidungsfreudig. Und du bist jetzt also Ordensfrau und diplomierte Krankenschwester, hast du gerade erzählt. Du hast doch diese Ausbildung gemacht. Und jetzt bist du hier im Tageshospiz Aumannplatz tätig. Welche Stationen, welche Erfahrungen und Erlebnissen haben dich auf diesem Weg geprägt?
Also ich bin sehr, sehr dankbar für diese 20 Jahre, die ich in der Gemeinschaft leben darf. Also es sind tatsächlich schon mehr als 20 Jahre.
Wenn man so jung eintritt.
Genau. Und es gab natürlich viele, viele Höhen und Tiefen, manchmal auch mehr Tiefen als Höhen, aber die gehören einfach zum Leben dazu. Und es ist für mich, wie soll ich sagen, es ist einfach ein besonderes Geschenk, diese Berufung leben zu dürfen und in dieser Form auch für die Menschen da zu sein. Und da, wenn ich so zurückdenke, auch an Begegnungen, die ich in meiner Arbeit als Palliativbeauftragte zum Beispiel im Carolus-Ermach hatte, das war schon sehr, auch emotional sehr berührend. Und ich habe schon auch gemerkt oder sehr früh gemerkt, dass mir Sterbende sehr am Herzen liegen. Und das hat mich sicher auch geprägt in diesen ganzen Jahren als diplomierte Krankenschwester, wie ich im Pflegeheim noch gearbeitet habe, dass mir die Sterbenden einfach wichtig waren und ich oft am Abend noch bei ihnen war und gebetet habe oder sie versucht habe, gut zu begleiten oder dass sie keine Schmerzen haben. Und auch die Angehörigen dazu und die auch natürlich ganz wichtig sind. Und so ist mir einfach diese Tätigkeit dann, wie es dann Richtung Palliativpflege gegangen ist, war das für mich relativ eindeutig eigentlich, also wie ich gefragt wurde, ob ich als Palliativbeauftragte arbeiten würde. Das war für mich, ich habe mich eigentlich gefreut drauf.
Wenn du das so erzählst, das sind ja wirklich wahnsinnig schöne Fügungen auch. Also du kannst deinen Glauben leben als Ordensfrau, du hast deinen beruflichen Wunsch erfüllt und dann auch noch genau diese Nische, diese Sparte mit den Sterbenden zu arbeiten und denen zu helfen und den Angehörigen zu helfen.
Ja, da hat einfach Gott alles erfüllt, genau.
Und was bedeutet deine Berufung heute in Verbindung eben mit diesem konkreten Dienst an kranken und sterbenden Menschen hier im Tageshospiz Ammannplatz?
In meiner ersten Berufung bin ich ja Ordensfrau und unser Apostolat verwirkliche ich hier im Tageshospiz. Das heißt, das ist eine wunderbare Verbindung, das gehört ganz eng zusammen und es macht mir jeden Tag neu einfach Freude, auch in diesem Dienst zu stehen, obwohl ich auch weiß, dass ich mit sehr jungen Jahren in diesen Dienst gekommen bin, weil ich ja schon, also eigentlich mit 30 bin ich in diesen Dienst eingestiegen sozusagen, vielleicht selber auch noch nicht sehr erfahren in diesem Bereich, aber ich habe einfach gemerkt, da kann man so viel bewegen und so vielen Menschen einfach beistehen und das ist mir einfach als barmherzige Schwester wichtig, wo wir auch zu den drei klassischen evangelischen Räten auch das Gelübde der Barmherzigkeit haben. Und da passt das natürlich noch einmal doppelt gut dazu.
Und jetzt hast du diese beiden Rollen ja angesprochen. Also auf der einen Seite die diplomierte Krankenschwester und auf der anderen Seite Ordensfrau. Ist das manchmal ein Widerspruch oder auch ein Gewinn?
Für mich ist es ein Gewinn, weil es einfach meine Berufung verwirklicht. Weil ich es wirklich ganz leben kann. Meine Ordensberufung.
Und was macht es auch mit den Patienten? Also sie kommen hier ins Tageshospiz und erwarten sich ja pflegerisches, medizinisches Personal und dann ist auch eine Ordensfrau hier vor Ort. Führt das auch manchmal zu Gesprächen oder zu tiefergehenden Gesprächen auch über Glaube und Religion?
Tatsächlich ist das für viele schon auch, wo sie wissen, da habe ich jemand, mit dem kann ich auch über meinen Glauben oder über Ängste oder über das Sterben sprechen. Aber natürlich gibt es auch die, für die das jetzt nicht so relevant ist oder die mit mir darüber nicht sprechen wollen. Aber das macht ja nichts, das macht dann wer anderer. Wir haben ja Gott sei Dank ein multiprofessionelles Team hier. Und ich muss sagen, ich hätte bei niemand noch irgendwie etwas Ungutes wahrgenommen mir gegenüber.
Also es gibt auch keine Berührungsängste jetzt?
Na, eigentlich nicht. Und ich glaube, das hängt einfach auch damit zusammen, wie man sich halt auch einbringt und wie man mit den Gästen auch umgeht. Und ich bemühe mich sehr, einfach ja mit allen einfach gut zu sein und ihnen zu helfen, wo sie halt Hilfe brauchen oder ihnen beizustehen.
Also du hast die beiden Rollen wirklich verinnerlicht und darfst sie hier ausleben.
Genau.
Jetzt sind wir eh schon mitten in deinem Arbeitsfeld angekommen. Das Tageshospiz am Ammannplatz, das ist ja noch sehr neu. Ihr habt es im Frühjahr 2025 offiziell eröffnet. Und was ich ja natürlich von der Ordenskonferenz kommend sehr schön finde, es ist ein Gemeinschaftsprojekt zweier Ordensgemeinschaften, also von euch, von den Borromäerinnen und der Caritas Soziales. Jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen, was ist eigentlich ein Tageshospiz? Was macht ihr hier?
Ein Tageshospiz ist eine Tagesbetreuung für Menschen mit schweren, unheilbaren Erkrankungen. Das heißt, die Leute kommen in der Früh und gehen am späten Nachmittag wieder nach Hause und verbringen hier einen Tag mit palliativmedizinischer Betreuung, pflegerischer Betreuung, psychologische Betreuung, seelsorgliche Begleitung, auch die Möglichkeit Physiotherapie, Sozialarbeit, Kunsttherapie und Musiktherapie in Anspruch zu nehmen und da auch teilweise begleitet von Ehrenamtlichen.
Wie viele Tagesgäste sind da an einem Tag zum Beispiel da?
Wir können 6 Personen pro Tag betreuen. Das heißt, wir können über die Woche 30 Personen betreuen, wobei einige auch 2-mal die Woche kommen. Wir verstehen uns einfach auch als Angebot für Angehörige, um sie ein bisschen zu entlasten, weil halt viel Betreuung und Pflege zu Hause passiert und Angehörige dadurch oft einfach nie einen freien Tag haben oder mal Dinge erledigen können für sich selber. Und so wissen sie, wenn die Tagesgäste bei uns sind oder ihre Angehörigen bei uns sind, dass sie gut betreut sind und sie in Ruhe einfach einen Tag verbringen können.
Das stimmt, auch mal eine Auszeit oder ein Durchschnaufen für die Angehörigen.
Genau.
Und zu wissen, die Tagesgäste sind gut betreut bei euch, oder?
Und gleichzeitig ist auch so, dass Angehörige Angebot bei uns von Psychologie oder Seelsorge oder auch in Anspruch nehmen können oder auch die Sozialarbeiterin, wenn es um Anträge oder Verordnungen geht.
Also auch um die kümmert sie euch?
Genau. Oder wenn sie, oft ist auch so, wenn Angehörige die Tagesgäste bringen, also meistens ist es Gattin oder Gatte, dann trinken die oft noch einen Kaffee mit uns oder so. Und so ist dann auch gleich Möglichkeit für Gespräch und Austausch und Miteinander.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil es ist eine sehr große Willkommenskultur, wenn man da reinkommt. Man fühlt sich gleich wohl, man wird herzlich empfangen. Und es ist wirklich wunderschön hier auch. Also es ist wirklich fast wie ein Wohnzimmer, wenn ich das so beschreiben darf. Und vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ab Anfang September gibt es auch das Fensterl-Café dann. Magst du da kurz dazu was sagen?
Ja, also wenn Sie zum Tageshospiz Ammenplatz kommen und die Türkenschanzstraße heraufgehen, dann werden Sie ein Fenster finden, das mit Blumen geschmückt ist. Und das ist unser Fensterl-Café. Und da wollen wir einfach ein bisschen aufmerksam machen, was wir hier im Tageshospiz anbieten, um uns auch ein bisschen bekannter noch machen. Und das wird jeden Freitag von 13 bis 16 Uhr geöffnet sein, wo einfach das Fenster offen ist und Sie können sich einen Kaffee, bei uns einen Kaffee genießen und sich informieren, was wir anbieten.
Also herzliche Einladung,
genau,
mal vorbeizuschauen. Und welche Menschen kommen hier zu euch? Kannst du uns die Tagesgäste, die zu euch kommen, ein bisschen beschreiben? Wer sind die?
Es sind vorwiegend jüngere Personen oder halt Menschen, die in der Mitte ihres Lebens sind. Oder ja, ich sage jetzt mal so, das Kernalter, sage ich jetzt mal, ist so zwischen 30 und 60 im Moment. Ja? Also so, wo sie doch im Arbeitsprozess oft stehen. Die Erkrankungen sind recht unterschiedlich. Wir haben viele mit onkologischen Erkrankungen, die teilweise noch voll auch in der Therapie sind, aber auch manche, die schon, ja, wo man therapeutisch nicht mehr sehr viel tun kann oder wo sich einfach die Person jetzt gegen eine weitere Chemotherapie entschieden hat und gesagt hat, ich will den Rest meines Lebens jetzt noch genießen. Die Menschen, die zu uns kommen, müssen eben mobil sein, dass sie überhaupt kommen können, weil wir hier ja keine stationäre Betreuung anbieten. Der Großteil ist auch vom Gehen her mobil, also ja, sie brauchen wenig Unterstützung. Wichtig ist bei uns hier einfach die Gespräche und die persönliche Begleitung unserer Tagesgäste.
Also Sie kriegen hier medizinische Versorgung, pflegerische Versorgung, aber eben auch Seelsorge, geistliche Begleitung, was auch immer Sie brauchen. Oder auch, wie du angesprochen hast, Kunsttherapie, Musiktherapie.
Genau.
Also auch da, wenn es da Hobbys gibt oder Leidenschaften, kann man das auch hier weiter ausleben, oder?
Ja, also es ist auch ganz, ganz spannend, wie sehr Kunst und Musik wirklich auch Therapie ist. Ich muss gestehen, ich habe das ein bisschen unterschätzt in der Vergangenheit. Aber ich merke jetzt, wie gut es unseren Tagesgästen tut, mit Ton zu arbeiten. Und da ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie das am Ende ausschaut, sondern der Prozess ist so wichtig. Das fasziniert mich immer wieder, wenn sie Mandalas malen oder Mandalas selber gestalten, was sie da alles hineinlegen. Und das ist vor allem auch für jene, die sich zum Beispiel verbal nicht mehr so gut artikulieren können aufgrund verschiedener Erkrankungen. Aber in der Kunst oder in der Musiktherapie, da blühen die richtig auf und sie fühlen sich total verstanden, weil sie nicht viel sagen müssen, sondern es geht um das Tun und es geht um die Emotion.
Also eine andere Art, sich auch auszudrücken,
genau,
mitzuteilen.
Ja.
Wie erlebst du die Begleitung von euren Tagesgästen hier im Tageshospiz und ihren Angehörigen, hast du ja gesagt? Was ist schön und was ist vielleicht auch besonders schwer oder sogar belastend?
Ich empfinde die Begleitungen hier einfach sehr, sehr persönlich. Wir nehmen uns wirklich viel Zeit für unsere Tagesgäste, gerade wenn sie in der Früh kommen, wo sie dann einmal ankommen mit einer Tasse Kaffee und einem guten Frühstück und wo ich mich dann oft schon einmal hinsetze und einmal frage, ja, wie geht's denn? Was hat sich getan seit dem letzten Besuch? Und da einfach schon versucht zu erspüren, was braucht's denn heute? Und da einfach ein offenes Ohr zu haben für das, was vielleicht Angst macht und sie da einfach gut zu begleiten in diesen Fragen, in diesen Momenten. Und wenn Angehörige da sind, denen auch anzubieten, ob sie eben alleine ein Gespräch möchten oder ob es irgendwelche pflegerischen Fragen gibt für zu Hause, wo sie gerade nicht weiter können, wo wir auch viel Beratung versuchen auch zu geben.
Also wirklich auch ein Abholen der Tagesgäste und der Angehörigen. Wo stehen sie gerade? Was brauchen sie? Wo können wir helfen? Wo können wir unterstützen?
Genau. Das ist uns einfach ein großes Anliegen, so viel Zeit wie möglich ihnen zu geben. Und belastend. Ja, natürlich, wenn wir haben sehr junge Tagesgäste auch manchmal, also tatsächlich jung. Und wenn ich sage, Anfang 30 ist das wirklich jung. Das macht natürlich was mit einem. Aber trotzdem merke ich, wir sind ein sehr, sehr gutes Team und das hilft auch in diesen Situationen. Es belastet mich nicht sehr, muss ich sagen, jetzt so junge Menschen auch zu begleiten, weil ich mir einfach denke, das ist ihr Lebensweg. Gott steht auch dahinter. Gott, auch wenn man es oft nicht versteht, aber sie da einfach durchzubegleiten. Und da merke ich, das ist sowas Wunderbares. Natürlich hängt viel auch davon ab, wie die Personen mit dieser Situation umgehen, die Betroffenen selber. Weil mit Anfang 30 schwerstkrank zu sein, ist halt wirklich eine Herausforderung, wenn andere gerade Familie gründen oder so und voll im Leben stehen und man selber da nicht mit kann. Aber ich habe konkret eine Person auch vor Augen und das ist einfach wunderbar, die zu begleiten.
Weil man einfach wirklich auch was geben kann. Das ist dann wahrscheinlich auch dieses Erfüllende und das Schöne, von dem du sprichst.
Genau, und wo die auch versuchen, sich bei uns im Alltag auch einzubringen, ob das jetzt ein bisschen auf der Terrasse bei den Blumen ist oder was sie halt einfach selber gut können oder andere Gäste auch einmal unterstützen, um mit dem Rollstuhl von A nach B zu bringen.
Was es gerade braucht.
Genau.
Gibt es einen Moment oder auch Momente, die dir ganz besonders stark in Erinnerung geblieben sind oder die dich besonders berührt haben?
Es berührt mich sehr zu sehen, wenn Tagesgäste zu uns kommen und die wirklich sehr gezeichnet von ihrer Erkrankung und auch sehr lebensmüde sind. Und wenn wir dann sehen, wie sie bei uns eigentlich aufblühen, wie sie neuen Lebensmut schöpfen, wie sie lernen, auch mit gewissen Symptomen besser umzugehen oder wo wir versuchen, einen Weg zu finden, um die Symptome noch besser zu lindern, auch mit komplementärpflegerischen Maßnahmen wie Einreibungen, Aromapflege, Wickelauflagen. Und da kann man wirklich viel machen und das sind für mich eigentlich die schönsten Momente, das zu erleben.
Das glaube ich, ja, wenn man da wirklich auch so diese Verzweiflung nehmen kann und die Hoffnung wieder geben kann.
Genau. Und wenn man bei uns bei der Tür hereingeht, dann sieht man ja gleich in Leuchtbuchstaben geschrieben aufatmen. Und genau das wollen wir einfach da auch sein für die Menschen, dass sie in ihren schweren Erkrankungen bei uns aufatmen können.
Und wenn wir über Sterben und Abschied sprechen, dann geht es ja oft nicht nur um die Pflege und um die Begleitung, sondern auch um tiefergehende Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Glauben oder auch den Verlust des Glaubens oder wie kann ich wieder zurückfinden zum Glauben und natürlich auch der Hoffnung. Was kann denn deiner Meinung nach der christliche Glaube Menschen in Trauer schenken oder wieder geben?
Ich finde gerade jetzt, wo wir uns im Heiligen Jahr auch befinden, mit dem Motto Pilger der Hoffnung, wir dürfen wirklich diese Hoffnung weiterschenken. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig bei unseren Tagesgästen hier, ihnen immer wieder nicht falsche Hoffnungen zu machen, aber einfach zu schauen, was kann heute Hoffnung sein? Also oft ist es ja so, dass die Lebenszeit sehr begrenzt ist, auch von unseren Tagesgästen hier. Und wir wissen nicht, wie lang, aber vermutlich nicht mehr allzu lange, ob es Jahrzehnte wahrscheinlich nicht mehr oder mehrere Jahre. Und gerade da ist es, finde ich, oder ist es mir ein großes Anliegen, für heute zu schauen, was kann mir heute Hoffnung geben? Und wenn das nur ist, dass er, keine Ahnung, ein Vanilleeis heute bei uns bekommen hat oder im Garten war oder an einer guten Rose mit einem guten Duft gerochen hat. Also so Kleinigkeiten. Aber das kann wieder Hoffnung geben. Oder wirklich ein Tag bei uns. Wir bekommen sehr viel positives Feedback von unseren Tagesgästen, wie wohl sie sich hier fühlen und wie sehr sie ja diese Hoffnung immer wieder hier auch wahrnehmen.
Ich glaube, das können wir uns alle mitnehmen, dieses Schauen, was gibt mir heute Hoffnung, was ist heute möglich, was macht mich heute froh, mutig, zuversichtlich und nicht immer nur an das ganz, ganz, ganz Große denken, sondern auch mal schauen, was geht hier und jetzt, was ist hier und jetzt möglich.
Ja, und das ist schon auch was ich von unseren Tagesgästen hier auch lernen kann und was mich immer wieder beeindruckt, die kleinen Erfolge und die kleinen Hoffnungsschimmer. Und dieses Heute-Leben und Jetzt-Leben. Ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft, es geht so sehr verloren mit unserem ständig Online-Sein und die ständigen vielen Ablenkungen, die wir haben. Aber da wird man ganz klein, wenn ich da unsere Tagesgäste, wenn ich denen begegne und sie einen Tag lang begleite. Boah, ich habe wirklich Respekt, wie die oft mit ihren Erkrankungen umgehen und wie sie einfach den Tag leben und wie sie auch kämpfen, alles selber zu machen, um einfach die Selbstbestimmung, die Selbstständigkeit so lang wie möglich zu erhalten.
Und dieses würdevolle Leben auch zu haben. Ja,
das hat ganz viel eben, dieses Selbstbestimmtsein, das hat ganz viel einfach auch mit Würde zu tun, dass ich mein Leben leben kann.
Das glaube ich, dass gerade in solchen Momenten, wo man eben erfährt, man hat eine unheilbare Krankheit, dass man dann nochmal ganz anders fokussiert ist und andere Dinge im Leben wichtig werden und diese Zuwendung auch anders wird.
Das verschiebt wirklich die Prioritäten im Leben, so eine schwere Erkrankung. Für die ganze Familie im Endeffekt, also nicht nur für den Betroffenen.
Klar, es ist schon eigentlich die ganze Familie.
Genau, sie sind immer alle betroffen, genau.
Und in dieser Erkrankung und hier im Tageshospiz wird ja auch das Thema Sterben, Schmerz und Abschied auch großes Thema sein. Was sagst du Menschen in dieser Situation oder auch Menschen, die Angst vorm Sterben haben?
Mir in dieser Situation ist mir wichtig, ihnen Sicherheit zu geben, weil jeder von uns, der schon mit einem Todesfall in der Familie oder sonst wo konfrontiert war, weiß, wie viel Unsicherheit das bringt und wie viele Fragen da kommen. Und mir ist wichtig, einfach Sicherheit zu geben, indem ich da bin und versuche einfach zu schauen, was braucht's denn? Und das sind dann oft nicht die Worte, sondern einfach das Dasein, wo sie die Kontrolle abgeben können, weil das einfach Situationen sind, eben die verunsichern. Und dann, wenn ich unsicher bin, dann habe ich keine Kontrolle. Und ich sehe mich da ein bisschen so einfach als Geländer. Und wo ich auch einmal jemanden auffangen kann, weil die Kontrolle abzugeben einfach schwer ist. Aber wenn jemand anderer da ist, der ein bisschen mitschaut, dann geht's auch leichter. Und das ist so meine Erfahrung aus den doch jetzt 11 Jahre, wo ich im Palliativbereich arbeite. Sicherheit, das scheint mir ganz, ganz wichtig sein in dieser Situation.
Also, dass man sich auch an dir festhalten kann.
Möchte ich zumindest ein bisschen auch sein, ja.
Eine Stütze. Jetzt nochmal auf dich persönlich geblickt, was gibt dann auch dir persönlich Kraft und Energie, mit diesen Schicksalen auch umzugehen, mit diesen oft wahrscheinlich auch herausfordernden und schwierigen Gesprächen? Hast du da Rituale, Gebete oder Orte, die für dich da besonders wichtig sind und die dir wieder Kraft geben?
Also ganz wichtig ist für mich einfach, unsere Tagesgäste im Gebet auch mitzubegleiten. Wir haben ja unsere Gebetszeiten in der Gemeinschaft und wo ich einfach im persönlichen Gebet immer wieder unsere Tagesgäste vor Gott bringe mit ihren Erkrankungen, mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten. Und da kann ich das alles eigentlich sehr gut abgeben. Das ist mir wirklich wichtig und das ist mir auch eine große Stütze, die mir einfach hilft in meinem Alltag. Trotzdem braucht es auch ein gutes Team und das sind wir hier auch im Tageshospiz, wo wir über belastende Situationen auch sehr gut und offen miteinander reden können. Nicht nur innerhalb unseres Pflegeteams, auch im multiprofessionellen Kontext. Und das ist schon auch eine große Hilfe und das hilft mir auch wirklich, meine Arbeit in der Arbeit zu lassen.
Und du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren in der palliativen Betreuung tätig, im Carolusheim früher und jetzt hier im Tageshospiz. Was hast du bisher am meisten durch die Arbeit gelernt?
Dieses wesentlich Leben, so wie ich es vorhin auch schon angedeutet habe. Man wird so bescheiden, wenn man dann sieht, mit welchen Herausforderungen die Tagesgäste konfrontiert sind, wo sie oft nicht wissen, wie sie den heutigen Tag leben sollen oder wie sie aufstehen soll vor lauter Schmerzen oder so. Und das beeindruckt mich schon immer wieder und holt mich dann immer wieder auf den Boden auch zurück. Und wo ich mir dann denke, ja, und dann meine kleinen Wehwehchen oder wo ich vielleicht manchmal Schwierigkeiten habe im Persönlichen und wo ich mir denke, ma, aber die haben es wirklich, wie die das tragen und wie sie auch die Situationen annehmen. Das beeindruckt mich schon immer wieder.
In wenigen Tagen feiern wir Allerheiligen und Allerseelen. Und das ist ja für viele Menschen eine sehr intensive Zeit des Erinnerns und Gedenkens an liebe Verstorbene. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern gerade in dieser Allerheiligen Zeit mitgeben?
Wir stehen im Jubiläumsjahr 2025. Wir leben oder wir wollen dieses Motto leben, Pilger der Hoffnung. Und diese Hoffnung, von der ich auch vorhin schon gesprochen habe, das ist, glaube ich, gerade für Allerheiligen und Allerseelen ein ganz wichtiges Wort, dass wir uns an dieser Hoffnung auch festklammern dürfen, die Gott ist. Gott ist unsere Hoffnung, er gibt uns ewiges Leben. Und ich möchte mit einem Wort von Papst Franziskus, das ich auch unseren Angehörigen im Carolusheim, wenn ich Sterbende begleitet habe, immer wieder auch gerne mitgegeben habe auf den Weg. Und zwar Papst Franziskus sagt, Leben in der Hoffnung bedeutet, sich festzuklammern mit dem Tau in der Hand, stark im Wissen, dass der Anker dort oben ist. Und dieser Anker lässt nicht zugrunde gehen, lässt nie zugrunde gehen. Und in diesem Wissen und Vertrauen, dass dieser Anker bei Gott gut eingerastet ist, wo uns nichts passieren kann, so dürfen wir diesen Allerheiligen und Allerseelentag oder diese Zeit des Novembers, glaube ich, auch gut leben in dieser Gewissheit.
Vielen lieben Dank, Schwester Edith, dass du uns in die Arbeit hier im Tageshospiz Aumannplatz mitgenommen hast. Ich wünsche dir und dem gesamten Team hier alles Gute für diese so wertvolle Arbeit, was wir jetzt auch erfahren haben dürfen durch deine Erzählungen. Danke auch für deine hoffnungsvollen Worte zu einem oft schweren Thema und die Bestätigung, dass Begleitung, Zuwendung und Hoffnung einen deutlichen Unterschied machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Alle Folgen von Orden on Air finden Sie auf www.ordensgemeinschaften.at oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Falls Sie Fragen oder uns ein Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at. Danke fürs Zuhören.